Liebe Gemeinde, das kommt gar nicht in die Tüte. Nach einer Studie, einer aktuellen Studie, bekommen 99% der Kinder in Deutschland eine Schultüte. Dieser Brauch hat sich einfach durchgesetzt. Und was alles in die Schultüte fällt, lässt die Klassen, die Kassen klingeln. Viele machen viel Geld damit. Mit Süßigkeiten wird den Kindern der Start in die Schulstart versüßt. Dann gibt's noch was Praktisches für die Schule, ein Lineal vielleicht oder einen Zirkel. Und dann eine Spielzeugpistole. Warum nicht? Zur Abwehr von Gefahren. Geld zur freien Verwendung. Immer häufiger der Fall. Und 6% der Kinder bekommen in diesem Jahr ein Smartphone tatsächlich zur Einschulung in die Tüte gepackt. Ihr ahnt schon, so wirklich möchte ich eigentlich in dieser Predigt nicht darüber sprechen, was nun alles in die Schultüte der ersten Klasse kommt. Doch für mich ist die Schultüte ein Symbol. Ein Symbol dafür, wer ein Leben mit Jesus beginnt, eingeschult wird in die Jüngerschaft, in die Nachfolge Jesu. Was gehört in ein Leben mit Jesus Christus? Was ist gut und was ist schlecht? Was kommt gar nicht in die Tüte eines christlichen Lebens? Und was gehört hinein in das christliche Leben? Und deswegen habe ich euch eine Schultüte mitgebracht, die hier vorne liegt. Die ist jetzt schon 4 Jahre alt, aus meiner Familie. Da sind so einige Dinge drin, die wir uns nachher anschauen. Und wir beginnen als Pastoren mit dieser Predigt eine Themenreihe über ethische Themen. Wie wirkt sich der Glaube an Jesus Christus auf das praktische Verhalten aus? Hier auf der Folie seht ihr, es gibt ganze Aktionen politischer Art, was nicht in die Tüte kommt. Keine Gewalt kommt in die Tüte oder Rassismus kommt nicht in die Tüte. Was ist gut und was ist schlecht? Im Umgang mit körperlichen Bedürfnissen und Sexualität. Darum wird es nächste Woche gehen, unter anderem und beim Schwarzbrotabend. Im Umgang mit Gaben und Geld. Im Umgang mit Gefühlen und Verhalten. Darum geht es heute etwas. Und wer sich jetzt innerlich die Hände reibt und denkt, endlich sagen die Pastoren mal, was Sache ist, endlich räumen die mal auf, den muss ich enttäuschen und den will ich enttäuschen. Jesus hat uns nicht berufen zu einem Zeigefinger. Auch Christen, die einen moralischen Zeigefinger erheben, ja, sie üben eine Handbewegung aus, die Jesus nicht kannte. Jesus streckt seine Hände offen aus. Für Sünder, für Menschen, die um ihre Ungenauigkeit, für ihre Unzulänglichkeit wissen, wohin sie gehen müssen. Für Menschen, die erkennen, dass sie unvollkommen sind. Und die sind willkommen. Wünsche, Zeigefingerwünsche an die Pastoren oder die Gemeindeleitung gibt es. Die Pastoren sollten den jungen Leuten doch endlich mal beibiegen, wie viel Sex sie vor der Ehe haben sollten. Und die Pastoren sollten den Konsumenten der Gemeinde endlich mal beibringen, dass sie mitarbeiten. Und überhaupt sollten sie mal für klare Ordnung sorgen. Ja, die nächsten Predigten werden aufräumen. Sie werden aufräumen mit dem Vorurteil, dass der Mensch von Natur aus gut ist. Sie werden aufräumen mit dem Vorurteil, dass Christen besonders gut sind. Sie werden aufräumen mit dem Vorurteil und dem Irrglauben, dass wenn jeder sich etwas mehr bemüht, dann werden wir schon alle christlich und christlicher. Und ohne die Einschulungsgottesdienste pauschal zu kritisieren, in der Feier, in der ich am Freitag war, kreativ, wunderbar, aber ich hatte den Eindruck, das sind lauter Engel, die in die Schule kommen, lauter gute Menschen. Und wenn die sich alle ein bisschen anstrengen, ist Schule das Paradies. Und Gemeinde auch. Hören wir, wie der erste große geistliche Lehrer eines Lebens in der Nachfolge Jesu, wie der Apostel Paulus, was er in die Schultüte packt. Galater 5, Vers 13, Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Ist der Mensch frei, selbst zu entscheiden, was gut und richtig ist? Kann er das? Bist du frei mit deinem Gewissen? Von alleine? Von selbst? Ist der Mensch autonom? Weiß er selber, was am besten, was gut ist? ethisch richtig? Muss der Mensch nur seinem Herzen folgen und alles wird gut? Wir merken, das sind ganz grundsätzliche Fragen und die haben nicht nur mit deinem Gottesbild zu tun, sondern auch mit deinem Menschenbild. Wir haben hier vorhin 18 Kinder gesehen. So nett, so herzerwärmend, diese kleinen Kinder zu sehen und ich bekomme da ganz warme Gefühle. So liebe Kinder, die können doch niemandem was Böses tun. Aber stimmt das mit unseren Erfahrungen überein? Also reden wir jetzt mal nicht über die Kinder, die hier standen. Wenn ich an meine Kindheit denke, ich war als Kind im Gemeindehaus in Pinneberg groß geworden. Meine Mutter war Hausmeisterin und so war die Gemeinde mein Revier. Ich bin dort mit dem Bobbycar durchs Gemeindehaus gefahren, auch sonntags. Und böse Zungen behaupten, dass einige der Älteren Süßigkeiten mitgebracht haben als Schutzgeld. Denn es wird behauptet, ich hätte Kinder, Erwachsene angefahren oder sogar mal vor Schienenbein getreten. Ich habe keine Erinnerung daran. Ist wie ausgelöscht. Ich kenne nur die Anekdoten. Mein schlechtes Gewissen ist auch ruhig darüber. Aber kein Kind ist nur gut. Oder? Das christliche Menschenbild geht nicht davon aus, dass der Mensch gut ist. Auch nicht als Kind. Und auch ich bin nicht gut gewesen. Nicht nur. Paulus ist überzeugt, der Mensch ist gerade nicht aus sich heraus frei. Nein, der Mensch ist nicht frei, das Gute zu tun und zu lieben. Er ist nicht frei von Egoismus und er ist auch nicht frei von Selbstablehnung. Denn zur Natur des Menschen gehören Begierden, die Gier nach Gelten wollen, die Gier nach Ansehen, die Gier nach Herrschen wollen, die Gier nach Befehlen wollen. Die Gier nach spüren wollen, fühlen wollen. Und diese Gier nach Leben ist unersättlich. Sie kann ein ganzes Leben und auch ganze Gesellschaften zerstören. Wodurch bist du frei? Was macht dich als Mensch frei? Wer erlöst dich von inneren Gebundenheiten? Von deinem inneren Autopiloten, von den Situationen, wo du einfach nicht anders kannst, obwohl du anders und besser handeln möchtest. Wer macht dein Gewissen frei? Paulus ist überzeugt, der Mensch ist nicht aus sich heraus frei. Er wird erst frei durch Gottes Handeln. Er wird erst frei aus Gnade. Jesus ist auf die Welt gekommen, um dich zu befreien. Um dich zu erlösen von den Bindungen, um die böse Herrschaft in dir und in den Strukturen dieser Welt zu zerstören, aufzubrechen. Das heißt, die Voraussetzung für christliche Ethik, die Voraussetzung für einen christlichen Lebensstil besteht nicht darin, dass du dich ab heute mehr anstrengst, christlicher zu sein, ein besserer Mensch zu werden, dir mal wieder einen Ruck gibst. Sondern die Voraussetzung für einen christlichen Lebensstil besteht in der Anstrengung Gottes, in dem, was er getan hat. Gott hat alles getan, damit du frei werden kannst. Gott hat alles getan. Und deshalb schreibt Paulus in unserem Schultütentext Folgendes in Galater 5, 24 bis dann später 6, Vers 5. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, wir wollen einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Wer den Kreuzestod für sich gelten lässt, wer aufs Kreuz schaut und sagt, das hat Jesus für mich getan, der kreuzigt seine alte Natur, sein altes Leben. Es ist ungewöhnlich, dass Paulus das hier sehr aktiv sagt. Der kreuzigt selber sein altes Leben. Wer den Kreuzestod Jesu in Anspruch nimmt, der bekennt das in der Taufe. Und deshalb lädt Jesus zur Taufe ein und fordert seine Jünger auf zu taufen. Denn in der Taufe wird das Leben von Trieben und Begierden gesteuert begraben. Und neues Leben beginnt mit einer heiligen Antriebskraft, mit dem Heiligen Geist, mit dem Feuer des Heiligen Geistes. Und wer die Kraft des Todes und der Auferstehung Jesu auf sich wirken lässt, der wird frei. Und deshalb schreibt Martin Luther in seiner Freiheitsschrift, ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan im Glauben. Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan im Glauben. Christus hat dich befreit, wenn du Christ geworden bist. Befreit zu einem neuen Leben. Du musst niemanden blinden Gehorsam leisten. Nicht deinen Trieben, nicht deinen Begierden und keine Autorität, die dir zu sagen hat, wie du zu leben hast. Du bist ein freier Herr und eine freie Herrin übrigens auch über alle Dinge. Du bist niemand untertan im Glauben. Und in der Freikirche wird das auch in den Strukturen deutlich. Paulus schreibt, Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Ausrufezeichen. Und als nächstes schreibt er, doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem einzigen Wort zusammengefasst, in dem Gebot, du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Gebrauche deine Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche deiner selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern diene einander in Liebe. Christliche Freiheit erfüllt sich nicht in dem, dass ich tun und lassen kann, was ich will, sondern indem ich in Liebe anderen diene. Das ist christliche Freiheit. Ich werde frei, freier von mir selbst und frei, anderen zu dienen in Liebe. Da meine Gier nach Liebe von Gott gestillt wird, werde ich überhaupt fähig, Menschen um ihrer selbst willen zu lieben und nicht, weil ich Liebe zurückbekomme. Denn das ist göttliche Liebe. Wenn du nur liebst, der dich liebt, was tust du Besonderes? Sagt Jesus an anderer Stelle. Und deswegen schreibt Martin Luther über die christliche Freiheit einen zweiten Satz. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan in der Liebe. Frei und dienstbar zugleich. Und wer das auf ideale Weise vorgelebt hat, ist Jesus selber. Jesus ist der erste Freie. Er ist der einzige Freie. Jesus ist der, der zur Rechten des Vaters saß, alle Macht hatte, alles Ansehen, alles, was man haben kann an Möglichkeiten und Gegebenheiten. Aber der Vater hat ihn gesandt und er hat sich senden lassen. Er war gehorsam bis zum Kreuz. Er hat sein Leben verschenkt, er hat sich erniedrigt aus Liebe, um sein Leben zu verschenken als Erlösung für viele. Vielleicht bleiben dir diese Gedankengänge über das alte Leben und das neue Leben, über das alte Leben der Leidenschaften und Begierden heute noch fremd. Aber den Wunsch, den Paulus ausdrückt, ich glaube, den kennen viele Menschen. Ich würde gern ein besseres Leben führen, ein neues Leben führen. Ich würde gerne mich auf Schritt und Tritt von Liebe bestimmen lassen. Und deshalb schreibt Paulus in Vers 25, ja, da wir durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, wir wollen einander nicht provozieren, wir wollen nicht neidisch aufeinander sein. Wir merken, es ist anscheinend ein Prozess, ein Einüben, ein täglicher Kampf, jetzt so zu leben. Es ist nicht einfach gegeben. Und Paulus wird ganz praktisch und er bietet hier an dieser Stelle drei praktische Beispiele für einen christlichen Lebensstil. Und dabei geht es um das Miteinander mit anderen, denn die Liebe zum anderen ist das große Thema, das Jesus hatte. Und zur idealen Freiheit gehört gelingende Gemeinschaft. Nicht überheblich auftreten. Das kommt gar nicht in die Tüte. In meiner Tüte ist etwas überheblich. Kommt gar nicht in die Tüte. Aber überheblich sein, Paulus kann man auch übersetzen, keine eingebildeten Angeber zu sein. Sich nicht aufzublasen, nicht nach eitler Ehre zu trachten. Kennst du solches Verhalten von dir? Ach, vermutlich denkst du gerade an andere. Du guckst dich auch gerade um, ob er da ist. Seien wir ehrlich, schon in den ersten christlichen Gemeinden kam das vor. Das ist ein Thema für Paulus, seine eigene Bedeutung heraufzustellen und auf andere herabzusehen, weil andere noch nicht so gut sind wie du als Christ. Manche Kinder mögen Noten, weil sie den Eindruck haben, sie können sich dann vergleichen und sehen, wie gut sie sind. Und dann gibt es die Diskussion in den ersten Schuljahren, ob nun Berichtsnoten oder echte Noten. Und ich kenne viele Kinder, die sagen, oh, Noten finde ich super. Dann weiß ich, dass ich besser bin. Fast die ganze Welt verfolgt ja jetzt in den nächsten Tagen olympische Wettkämpfe. Das Ringen um Erfolg, um Ruhm und Ehre. Und Paulus würde das nicht vermiesen. Er benutzt sogar Bilder aus dem Sport. Aber es ist nur ein kleiner Schritt vom Erfolg zum Angeber. Vom Gelingen zum Prahlen. Vom gut gegangen zum Großmaul. Oder? Überheblichkeit ist eine Form von Dummheit. Denn Überheblichkeit erniedrigt andere. Überheblichkeit ist eine differenzierte Art von Dummheit. Überheblichkeit übersieht, dass der Beste zu sein nur eine Illusion ist auf Zeit. Im Wochenspruch auf unserem Sonntagsfalter steht vorne, Gott widersteht dem Hochmütigen, doch dem Demütigen schenkt er Gnade. Überheblichkeit hat auch mit einer Gier zu tun, mit der Gier nach Ansehen. Bist du frei davon? Die Gemeinde in Galatien war voll davon. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren. Das kommt gar nicht in die Tüte. Nicht provozieren, das ist hier anscheinend auch drin. Provokation. Den anderen nicht aufstacheln. Nicht herausfordern zum Schlechten. Wer provoziert, der ist nicht unbedingt überheblich, sondern wer andere besser kennenlernt, der lernt auch die Schwachpunkte des anderen kennen. Und er weiß genau, welchen Knopf er drücken muss und der andere geht ab wie eine Rakete, steigt auf die Palme oder die andere fängt an zu weinen. Das ist die Macht der Provokation. Das macht manchem Ehepartner höllischen Spaß. Und was am anderen am Anfang der Beziehung vielleicht als reizvoller Unterschied da war, wird im Laufe der Beziehung zu einem Machtmittel, den anderen in der Hand zu haben. Und das funktioniert. Und wenn der andere dann wieder auf der Palme ist, was für ein Genuss. Und man kann dann trotzdem ihm noch ein schlechtes Gewissen machen, dass er so aus der Haut gefahren ist. Oder dass sie schon wieder weint. Manchem Wortgewandten macht es Spaß, den anderen mit blöden Sprüchen zur Reaktion herauszufordern. War doch nur ein Spruch, war ja nicht so gemeint. Und manchem Introvertierten? Dem gefällt das, durch sein Schweigen oder mit seinem eigenen Blick andere zu strafen und zu provozieren. Es gibt das in vielen Schattierungen. Den anderen provozieren hat mit einer Gier zu tun. Es ist die Gier nach Macht. Bist du frei davon? Die Gemeinde in Galatien war voll davon. Paulus schreibt, wir wollen nicht überheblich auftreten, wir wollen nicht provozieren und wir wollen nicht neidisch sein. Neid. Wer prahlt, der stellt ja auch seine eigenen Vorzüge heraus. Wer neidisch ist, tut das Umgekehrte. Er sieht die Vorzüge nur bei den anderen. Neid ist eine Art Rückzug und eine Art von Selbstmitleid. Ja, nicht so zu sein, so begabt, so redegewandt. Nicht so beliebt, nicht so fromm, nicht so gesund, nicht so schön. wie andere. Neid kann einsam machen und frisst ein Loch ins Herz. Und Neid wertet nicht andere ab, sondern dich selbst. Du neidest anderen und du übertreibst auch, was die anderen allen können und wie gut sie sind. Es verzerrt völlig deine Perspektive. Angeber und Neidische, beide vergiften das Klima jeder Gemeinschaft. Bist du frei davon? Die Gemeinde von Galatien war voll davon. Wenn wir also einfach nur sagen, ach, provozieren, überheblich sein, Neid, das kommt gar nicht in die Tüte. Diese Verhaltensweisen, diese Gedanken, diese Gefühle, die sollen da nicht rein in mein christliches Leben. Sie sind aber drin. Sie sind im Leben der Gemeinde, sie sind im Leben der Familie, im Leben der Ehe, der Partnerschaft, im Leben des Christen. Und wenn dir diese drei Beispiele jetzt nicht reichen, dann guck doch mal in Galater 5, ein paar Verse vorher, ein ganzer Lasterkatalog von zwischenmenschlichen Konflikten, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltung. Und wer noch mehr lesen möchte, Ausschweifungen, Fressgier, Trunksucht, alles Gier nach Leben. Wie schaffst du es jetzt, ein neues Leben zu führen? Wie schaffst du das, diese Tüte anders zu füllen? Womit überhaupt? Statt überheblich zu sein, deine Stellung als Geschöpf vor Gott in der Schöpfung anzuerkennen. Als Mensch, Mitmensch zu sein, auf Augenhöhe. Statt zu provozieren und die Schwächen anderer auszunutzen, Respekt zu zeigen, rücksichtsvoll zu reden. Statt zu beneiden, selbstbewusst zu sein, zufrieden zu werden. Wie schaffen wir das als Gemeinde, miteinander ein solches neues Leben zu führen? Wir schaffen es nicht aus eigener Kraft. Nein, wir schaffen es nicht aus eigener Kraft. Du schaffst es nicht, indem du dir jetzt einen Ruck gibst und dich mehr anstrengst. Ab heute Nachmittag bin ich nicht mehr neidisch. Ab heute Nachmittag provoziere ich niemanden mehr. Ab heute Nachmittag lege ich jede Überheblichkeit ab. Nein, du schaffst das nicht. Aber Gottes Geist will es in dir schaffen. Und Gottes Geist will es in uns vollbringen. Die Tankstelle, die Kraftquelle für dieses neue Leben ist nach den Worten des Paulus die Bitte um die Kraft des Heiligen Geistes. Denn es ist der Geist Jesu, der dir hilft, dich als fehlbarer Mensch anzusehen, der sich gar nicht überheben muss. Es ist der Geist Jesu, der dir hilft, dich nicht erst durch Provokationen lebendig fühlen zu müssen, sondern indem du sein kannst, der du bist und andere auch gelten lassen kannst. Und es ist der Geist Jesu, der dir hilft, dich selber anzunehmen und nicht neidisch sein zu müssen, sondern zu entdecken, wie begabt und gut du geschaffen bist. Ihr merkt, christliche Ethik lebt nicht von einer Norm. Wir können noch lange Listen aufführen, was schlechtes Leben ist, was nicht gut ist, was ein Christ nicht tut, was ein Christ nicht darf. Aber ein christliches Leben speist dich nicht aus solchen Listen, Haustafeln und Ordnungen. Sie speist dich aus der Kraft Jesu, die ein neues Leben ermöglichen will. Und das ist ein täglicher Kampf. Das ist ein täglicher Kampf, die Bitte um Gottes Geist. Deshalb sagt Paulus auch, auf Schritt und Tritt. Nicht einmal an einem Tag, eine Ausrichtung jeden Tag. Mancher wünscht sich, dass in dieser Schultüte sowas ist. Ein Plan, ein ganz genauer Plan über dein Leben, wo du genau sehen kannst, wo es lang geht und an jeder Weggabelung schon erkennst, wohin du musst. Ein Plan, auf dem schon steht, was verboten ist und was gut. Und mancher begibt sich in autoritäre Abhängigkeit und sagt anderen, bitte mach du mir den Plan, zeig mir, wo ich lang gehen soll, was richtig und was falsch ist. Im Bild könnte man sagen, ne? Die roten sind die schlechten Straßen und die gelben die guten, wie auch immer. Aber Gott packt dir keine Landkarte in dein Leben. Du weißt noch gar nicht, was morgen als Herausforderung für dich ethisch wartet. Und es gibt viele ethische Probleme in unserer heutigen Zeit, von denen wusste Paulus noch gar nichts. Dilemmafragen, künstliche Ernährung, ja oder nein, am Lebensende. Vorgeburtliche Untersuchung, ja oder nein. Homosexualität in der Form von heute. Ich mache die Reihe lieber nicht frei weiter, sonst seid ihr alle provoziert. Was brauche ich in meine Schultüte? Das hier. Ich habe das geschenkt bekommen von euch als Gemeinde zu meiner Einführung. Ein wunderschönes Geschenk, ein Kompass. Und das ist das, was Paulus hier mit seinen Worten sagt. Einen inneren Kompass, den ich jeden Tag neu ausrichte, in jeder Situation auf Jesus und seinen Geist. Einen Kompass, in dem ich Jesus vertraue, mir die Kraft zu geben und ein Leben im Dienst der Liebe zu führen. Frei zu sein, andere zu lieben. Was heißt das jetzt? Die Liebe hat den längeren Atem. Die Liebe, der gehört das Feiern und das Lachen. Und der Liebe gehört das Sieg, der Sieg. Und es geht nicht darum, dass ich nur einen Kompass habe, sondern dass jeder von euch einen Kompass hat, den er auf Jesus ausrichtet in seiner Nachfolge. Und wir als Gemeinschaft gemeinsam unseren Kompass ausrichten. Was ist richtig und was ist falsch? Und das ist nicht nur meine bescheidene Lebenserfahrung oder meine Beobachtung im Gemeindeleben. Das war Paulus schon so klar, dass man sich jetzt jedes Mal ausrichten muss, dass er noch ganz praktische Hinweise gibt in den Versen 6, 1 bis 5, die man eigentlich nur lesen muss. Geschwister, wenn sich jemand jetzt zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr die, die ihr euch von Gottes Geist führen lasst, ihm voller Nachsicht wieder zurechthelfen. Dabei muss aber jeder auf sich selbst Acht geben, damit er nicht auch in Versuchung gerät. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Wer sich jedoch einbildet, er sei was Besonderes, obwohl er in Wirklichkeit nichts ist, der belügt sich. Vielmehr soll jeder sein eigenes Tun überprüfen. Dann kann jeder sich mit dem rühmen, was er selber tut. Er muss sich nicht mit dem anderen vergleichen. Jeder hat seine persönliche Last zu tragen. Und hier ist das Wort Last tatsächlich die Verfehlung, der Fehltritt. Da, wo du ethisch falsch handelst, nicht im Sinne Jesu. Wo du charakterlich in Worten, Gedanken und Taten auf der falschen Spur bist. Wo du mit dem Bobbycar Leute anfährst oder Schienenbritte verteilst. Oder wo du dich selber abwertest oder provozierst. Und diese neue Natur, die ringt noch mit der alten. Die alten Verhaltensweisen, die sind eine Gelegenheit für dich, wenn du sie bei anderen beobachtest, ihnen nachsichtig zu helfen. Und im Spiegel der Fehler anderer deine eigene Fehlbarkeit zu erkennen. Paulus sagt das. Nicht den Kopf zu schütteln, sondern dich selber zu prüfen und die Last des anderen mitzutragen an seiner Sünde. Die Last der Verfehlung, die Last der Folgen menschlicher Sünde. Das ist die Freiheit der Kinder Gottes. Das ist die Freiheit, die du uns gibst. Das ist die Freiheit der Kinder Gottes. So ist die Freiheit, weil du uns liebst. Du machst mich frei, Versagen zu gestehen, zu weinen, wenn es schmerzt. Du machst mich frei, meine Fehler einzusehen, zu lachen über mich selbst. Du machst mich frei, zu tun, was man mir sagt, auch wenn es anderen nicht gefällt. Du machst mich frei von dem, der mich verklagt, vom Urteil dieser Welt. Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen. Nicht als Ehepartner oder Verwandter, nicht als Mitarbeiter und nicht als Chef, nicht als Eltern und nicht als Kind, nicht als Mensch unter Menschen, sondern dient einander in Liebe. Dazu helfe uns Gott auf Schritt und Tritt. Amen.